Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Ich habe schon noch einen CD-Player. Und meine Tochter hat so einen, die hört Hörspiele. So ein Ding.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Ja, ist denn das? CD-Player. Ja, so ein großes, weißt du, mit integrierter Box.
Ja.
Get genau. The Blaster, ja, hat man früher gesagt.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Genau. Jetzt läuft es. Schön, dass du da bist. Wir machen jetzt hier dieses Ding auf. Also ich hoffe, dass es noch kalt genug ist. Weil ich es ja nur zu Hause im Kühlschrank hatte. Willst du aufmachen?
Nee, auf keinen Fall.
So, dann musst du aber sagen, was wir hier trinken, was du dir gewünscht hast.
Eine Flasche Champagner. Moët Chandon d'Oron de Vin.
Das ist Vera Tetz. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Wir kennen sie unter anderem als Stimme von Naomi Harris, zum Beispiel als Miss Moneypenny in den James-Bond-Filmen Skyfall und Spectre. Oder als Tia Dalma in Fluch der Karibik. Aber sie hat auch die Rote Königin in Alice im Wunderland gesprochen, die mit dem Ab mit ihrem Kopf. Die zahlreichen Hörbücher, die sie schon gelesen hat, umfassen alle Genres. Sie hat in Filmen und auf der Theaterbühne gespielt, außerdem spricht sie Features und für Audioguides und hat schon in vielen Bands gesungen. Man könnte noch so viel aufzählen, was sie alles gemacht hat. Doch wenn man Vera beschreiben möchte, denkt man zuallererst an ihr warmes, ansteckendes Lachen. Und wenn sie nicht gerade reitet oder Bogen schießt vom Pferd aus, ist sie auch wahnsinnig gern einfach mal eine Couch-Potato.
Boah.
Ah.
Also, ja, nicht schlecht. Du zwickst zuerst. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich Champagner trinken darf.
Ja?
Julia Stöpel hatte auch Champagner dabei. Sie meinte, wenn sie Champagner kauft, das bringt ihr dann Glück. Meistens hat sie dann Glück an dem Tag oder kurz danach. Und da hat sie Champagner dabei gehabt. Ich wusste gar nicht, was sie mitbringt.
Wieso hat sie das mitgebracht?
Ja, weil sie das kaufen muss wegen ihres Aberglaubens.
Ach so.
Ja, wusste ich auch nicht, aber das fand ich auch sehr nett.
Hört sich nach einer guten Ausrede an, jeden zweiten Tag eine Flasche Champagner zu kaufen. Prost, Julia.
Ah, so.
Obwohl, das Quatsch, dann lässt man sich den vielleicht eher schenken.
Auf jeden Fall. Irgendwann wird es, glaube ich, zu teuer.
Ja.
Aber du hast gesagt, dir schmeckt der besser als Sekt.
Ja, ich finde wirklich.
Gibt es Anlässe, an denen du das normalerweise trinkst irgendwie? Oder gibt es...
Also auch nicht so häufig, wie man jetzt denkt. Also Weihnachten, Silvester. Obwohl auch nicht jedes Silvester. Ich habe mal ein Silvester, das ist gar nicht so lange her, tatsächlich zu zweit mit einer Flasche Champagner und dann Pasta und Trüffel. Butter mit, weißt du, so, das ist einfach pur das Leckerste. Ja, fand ich auch gut. Und dann haben wir zu zweit diese Flasche geleert und danach dachte ich, ich kann ja schon noch schön weitermachen.
Ja.
Das ist der nächste Vorteil, ich finde, dass er einen nicht so furchtbar betrunken macht.
Zumindest sehr angenehm. Ich finde das macht irgendwie so richtig schön fröhlich. Es gibt ja irgendwie so Alkohol, der macht irgendwann dann so betröppelt.
Oder so dumpf. So.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Und man kriegt nicht mehr so viel mit. Nee, der macht eher so ein bisschen fröhlich.
Ich habe nämlich leider die Angewohnheit, einfach wirklich schnell zu trinken. Das heißt, das ist auch nur so ein kurzes Vergnügen, weil ich auch relativ schnell betrunken bin. Dann ist der Abend schnell vorbei. Deshalb muss ich Champagner trinken. Ich habe keine andere Wahl.
Hast du denn mal, ich habe tatsächlich überlegt, ob wir das machen sollten, aber ich wusste nicht, wir wären bekloppt geworden. Ich hatte überlegt, ob ich zu Aldi und zu Penny gehe, und da gibt es ja auch immer Champagner so für 13 Euro, ob wir das mal holen. Ich sage dir nicht, welchen wir gerade trinken und wir das verkosten, aber ich habe gedacht, wenn wir uns drei Flaschen reinstellen, könnte das unter Umständen schwierig
werden. Das stimmt,
werden.
Dann hätten wir den Taxischein gebraucht.
Weil ich habe die mal so durchprobiert, ich finde tatsächlich gar nicht so großen Unterschied.
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ich fand, wir sind einfach auch nur lecker.
Ja?
Kann man auf jeden Fall machen.
Also, derjenige, der jetzt in der letzten Zeit mein Champagnerbeauftragter ist, ist quasi es wäre mein Schwiegervater.
Ja.
Und dann habe ich einfach, wenn zu Weihnachten, dann trinke ich das, was der kauft, und dann frage ich ihn, wo er das gekauft hat, und dann kaufe ich das nach.
Ja, so. Sehr gut.
Ja, so weit geht's nicht, dass ich mich da voll reinhänge und jetzt sage, na, es muss Schubidubi sein. Ja, das habe ich mal eine Weile mit Whisky gemacht.
Ah, okay.
Das hat mich dann mal interessiert, weil das schmeckt man ja auch extreme Unterschiede. Aber
gehst du da eher in die torfige Richtung oder bist du bei diesen fruchtigeren, vanilligeren gewesen oder was, bei welchem Whisky bist du so hängen geblieben?
Es ist wahrscheinlich tatsächlich die Mitte, aber es darf auch dann nicht langweilen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass man ja wirklich, man kann sich da auch total drüber lustig machen, über diese Inszenierung, aber man schmeckt wirklich, ob irgendwas, vorne passiert nichts, also vorne, hinten und Mitte, das überhaupt so zu wahrzunehmen, oder es gibt welche, dann machst du den ersten Schluck und denkst, auf einmal ist es weg oder so. Ja. Also es muss irgendwie so immer was los sein, das finde ich schon ganz gut, aber fruchtig ist bei keinem der Getränke meine Wahl.
Ja, das ist gut. Ich war mal mit meinen Eltern und mit meiner Schwester bei einer Whisky Society in Schottland und das war ganz abgefahren, weil die auch nur Whiskys da haben, die bekommen nur Nummern, keine Namen. Und wenn das Fass halt leer ist, dann ist halt auch dieser Whisky weg. Die mischen also nicht so zusammen, dass es immer so gleich schmeckt.
Ja, okay.
Und das heißt, es gibt dann auch immer lustige Beschreibungen dazu. Und den einen, den wir hatten, da war die Beschreibung, der schmeckt wie, wenn man Honig von der schwitzenden Brust eines Wrestlers leckt. Und ich habe dann gefragt, wie kommt es denn zu dieser seltsamen Beschreibung? Und
er meinte, genau, allererste Frage, wer hat das ausgedacht und woher?
Ja. Er hat gesagt, dass einfach, es gibt so ein Komitee und die kriegen dann so 7 bis 8 Whiskys an einem Abend. Und er hat gesagt, das muss einer der Letzteren gewesen sein, den sie dann getestet haben. Ja, aber nee, genau, deswegen, es passiert auf jeden Fall was bei Whiskys irgendwo auf der Zunge und ja.
Das macht schon Spaß.
Ja.
Bei Wein ist es auch so, aber das ist nicht so, ich weiß nicht, das macht, finde ich vielleicht selber nicht so spannend. Ich habe mal einen getrunken, da habe ich gedacht, der schmeckt wie Keller riecht.
Ja, genau. Ja, das mit Füßen, also nicht, also dass ein Wein nach Fuß so doll gerochen hat. Und es war so, ich mag Füße, ja, mag ich eh nicht. Und,
du magst eh keine Füße?
Nee, magst du Füße?
Du meinst jetzt generell oder schmecken?
Nee, ich meine so generell. Also ich finde, sie sind wichtig so zum Laufen, aber ich mag die auch nicht so gern angucken.
Wirklich?
Nee.
Habe ich schon häufiger gehört. Nö.
Ja, und wenn dann noch dieser Wein danach riecht, finde ich es dann auch noch wirklich richtig blöd.
Ja, das finde ich ziemlich ekelig sogar. Ja. Auf keinen Fall. Weil dieser Moment, wenn du das Glas annimmst, dann hast du Mauke.
Das war die Zeit, dass wir so einkaufen gegangen sind. Gar keine Ahnung, also ich habe auch jetzt keine Ahnung von Wein, aber wir haben dann einfach Weine nach Etikett rausgesucht natürlich.
Ja.
Aber so 4 oder so verschiedene mal geholt, um das auszuprobieren. Wir wussten aber nie danach mehr, was die guten waren. Nur bei dem weiß ich noch, das ist ein Österreicher gewesen. Ich weiß noch, wie der ungefähr aussieht. Aber ansonsten haben wir immer wieder Sachen neu ausprobiert. Ah, nee, doch, den hatten wir doch schon mal. Ja. Und dann passiert es halt auch mal, dass man so einen Wein auf einmal bekommt, der so seltsam schmeckt.
Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich habe einfach einen ganz deutlichen Geschmack. Mhm. Ich habe eine ganz klare Meinung, was ich mag und was ich nicht mag. Aber dann kümmere ich mich nicht unbedingt weiter.
Ja.
Deshalb kaufe ich eigentlich immer dasselbe, das merke ich mir dann schon, so, weil ich auch wirklich das dann nicht mögen kann. Es ist mir absolut nicht egal.
Ja. Ist es auch bei Essen so?
Ja. Ich glaube, das ist auch lustig, weil ich kann überhaupt nicht kochen. Null. Und habe aber eine ganz klare Meinung und kann dann auch so ein Essen, was mir liebevoll gekocht wird, auch dann so total hart beurteilen. Was natürlich vielleicht so ein kleines Missverhältnis aufweist. Minimal. Lustigerweise denke ich auch, ich könnte kochen, wenn ich wollte.
Ah ja.
Okay. Eigentlich bin ich innerlich davon überzeugt, wenn ich nur wollen würde, wäre es mega.
Das ist gut.
Ich mache das dann später noch.
Aber du wirst bekocht.
Ich habe das Glück, dass ich bekocht
werde. Ja, sehr schön.
Ja, und von jemand, der wirklich gut kochen kann. Also ich habe sehr selten was zu kritisieren.
Sehr schön.
Ja.
Das ist wirklich interessant. Du persönlich, musst du dann einkaufen dafür als Ausgleich? Oder gibt es irgendwie so...
Ich wasche ab als Ausgleich.
Ja, bei uns zu Hause genau das Gleiche. Ja? Also ich koche und mein Freund wascht ab.
Das ist viel häufiger so, als man denkt. So rum. Sehr gut.
Und ich finde das aber auch... ich würde auch nicht abwaschen wollen, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde es schön, dass ihr das macht. Weil, ich sag, keine Ahnung, sind irgendwie 4 Töpfe, 15.000 Bretter und irgendwie liegen noch die Eierschalen rum und so. Ich finde das super unangenehm. das dann noch wegzunehmen, weil es war gerade so schön, dass dieser Kochprozess und danach steht das alles rum und es zieht mich tatsächlich runter einfach. Ich esse das, finde das irgendwie vielleicht lecker oder so, was man da zusammengepanscht hat und dann geht man in die Küche und denkt, oh nee, das ist ja nicht so schön.
Ja. Okay. Nee, das macht mir dann gar nichts, das finde ich auch völlig okay. Muss sich ja irgendwie ausgleichen.
Ja.
Mhm.
Wahrscheinlich ausgleichen von deinem, auch ausgleichen von deinem Tag finden. Ich habe gehört, es gibt ja gar nicht so viel über dich zu finden. Das ist ja wahrscheinlich auch bewusst so. ich habe gehört, dass du sehr gern rausgehst in die Natur, um einen Ausgleich zu finden von deiner Arbeit. Ist das immer noch so?
Ich habe ein Pferd.
Mhm.
Und das, jeder, der selber ein Pferd hat, sagt jetzt, oh ja, ich weiß nicht, was das ist, auf welchen Ebenen das überall irgendwie zündet, aber also es ist natürlich in erster Linie schön. Das ist schon so. Aber es bringt dann auch mit sich, dass man da auch hin muss.
Ja.
So, also das steht nicht in der Box oder so, das kann sich frei bewegen, aber ich möchte dahin und ich muss dahin. Mhm. Und dann fahre ich ja fast eine Stunde da raus.
Ja.
Also das ist dann auch dann super zeitintensiv. Aber ja, das stimmt, wenn ich da draußen bin, manchmal habe ich sogar noch nicht mal mehr Hunger. Also ich vergesse sogar, dass ich Hunger habe. Dann fahre ich nach Hause, sitze im Auto und denke, ach ja, Essen. Ganz komisch.
Wie oft fährst du denn da raus?
Mindestens 3-mal die Woche.
Oh, okay.
Ja, aber das ist wirklich super. Das Blöde ist halt, dass ich danach total zerstört bin, weil so lange seit dann der frischen Luft komme ich abends nach Hause, hallo. Das ist so ein bisschen grenzwertig über den Rest der Familie. Aber meine Tochter, die kommt auch häufiger mit und dann ist es echt schön. Ach, das ist super. Und die kriegt dann auch so ein bisschen noch was mit von Landleben. Dann gibt es dann auch Schafe und Ziegen und so. Und dann gibt es eine Straße, über die man einfach gehen kann. Ja. Man kann einfach mal weggehen und ich weiß dann nicht, wo sie ist.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja, das passt ja schon fast gar nicht zu Berlin, ein Pferd zu haben. Das ist ja eigentlich was ländlicheres. Also kommst du irgendwie aus einer ländlichen Gegend?
Nee, aus Düsseldorf.
Düsseldorf,
hör mal. Nee, das ist, glaube ich, einfach das Pferd an sich.
Mhm.
Obwohl ich schon auch in Düsseldorf immer total gerne am Rhein war. Also dieses Bedürfnis, bei der Natur zu sein, an der Natur, in Kontakt mit der Natur.
Ja.
Ich habe früher stundenlang Musik gehört und mich an Rhein gesetzt oder so. Ja, irgendwie, ja, vielleicht war das doch schon immer da.
Mit, jetzt muss ich überlegen, das muss ja in den 80ern gewesen sein, dann mit einem Walkman?
Geile Frage. Ich war.
oder gab es schon Discman?
Discman gab es schon.
Ah, okay.
Aber natürlich hat sich. Ja, ja.
Ich weiß nur, das weiß ich irgendwie, jugendlich war, gab es diese erst wo man so ein bisschen laufen konnte dabei und das nicht sofort rumhakt. So, deswegen wusste ich nicht, ob sie schon
sehr Shutter, wie genau. Shutter-Effekt oder so.
Wo ich so 2 Sekunden irgendwie so hatte, die es rettet.
Ich überlege gerade, weil in meiner, diese Erinnerung, die mir gerade kam, war mit AC/DC.
Ah, okay.
Back in Black, der geilste Song. Aber ich frage mich gerade, ob ich dann nur mit diesem Album, wenn es eine CD war, ist man ja meistens tatsächlich nur mit diesem einen Album. Das heißt, du musst dann auch, entweder machst du immer wieder zurück oder du hörst das Album durch, was ja heutzutage, ich höre nie wieder irgendein Album durch.
Sehr das selten. Ist jetzt wirklich selten, ja.
Habe ich das damals gemacht oder habe ich was gebrannt? Nee, das habe ich nicht. Ich glaube, da hatte ich ja gar keinen Computer. Wie könnte ich denn das gebrannt haben? Ich hatte erst viel später einen Computer.
Also für mich fängt auch meine Computer
gemacht.
Ja.
Mixtape.
Ja.
Nee, ich habe wahrscheinlich das ganze Album und hatte vielleicht noch eine zweite CD dabei oder so. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber Walkman war, glaube ich, früher.
Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall auch einen hatte, weil wir diese ganzen Hörspiele angehört haben und so. Und die gab es in der Bibliothek da nur auf Kassette und die haben wir auch mitgenommen.
Geil.
Da haben wir uns gestritten um den Walkman.
Hast du auch mal so ein Tape geflickt mit Tesa?
Nee, das musste ich nicht, aber ich habe das in der letzten Episode, habe ich das Elias nur erzählt, dass es bei uns aber Leute gab, die auf diese Kassetten immer draufgesprochen haben in der Bibliothek. Also es haben dann irgendwie
so als Vandalismus?
Ja, das wirklich.
Ist ja mega.
Es waren auch
und irgendwelche Kinder. Und was denn Arschloch?
Nee, die eine hat halt wirklich so gesungen, so point, point, point. Da hat sie so gesungen und hat dann irgendwie noch kurz was danach gesagt und dann war es wieder weg. Und wir wussten nie, was in dieser kurzen Zeit passiert, weil wir diese Sachen auch bis zum Tod gehört haben. Und das war bei einigen Kassetten so. Oder dass es dann halt schon zu ausgeleiert war und es
war.
Und, aber nee, die haben wir dann nicht gepflegt. Ja, wir haben sie halbwegs gut behandelt.
Geil, dass man da, kommt man da einfach drauf? Ach ja, man konnte überall
drüber. Man konnte eigentlich immer drüber gehen. Ja.
Das war echt. Wie geil, stell dir mal, aber das hat keiner gemacht. Das würde doch heute jeder machen. Jeder würde das, wenn es sowas geben würde, jemand so, Arschloch, ja, genau. Nee. Oder so Verschwörungstheorien da drauf lagern. Oh Gott,
auf Kinderkassetten. Ganz toll, damit die schon so alles mit. Ja, infiltrieren. Oh
Gott. Nee, gepflegt hat man es natürlich nur, wenn es gerissen ist.
Ja, aber hast du es machen müssen?
Ja.
Ging auch. Aber mit Klebestreifen drunter oder was?
Mit Tesa.
Ja.
Aneinander gehalten, Tesa rum. Und dann ging es weiter. So habe ich in Erinnerung. Ich habe auch noch alle Kassetten. In Boxen, wirklich? Aber die sind, cool. Ich glaube, die zerfallen jetzt. Ich habe da jetzt seit 10 Jahren nicht mehr reingeguckt. Wenn du den Deckel aufmachst, dann zerbröselt es wahrscheinlich zu Staub.
Wir haben auch auf dem Dachboden, also wir haben eigentlich die einzigen Kassetten, die wir gekauft haben, waren die 3 Fragezeichen. Sehr klischeehaft. Aber wir haben aber diese Sammlung steht bei uns immer noch zu Hause. Und ich glaube, alle haben Angst, mal zu sagen, dürfte ich die eventuell mal mitnehmen? Weil alle so, Moment, aber irgendwie gehört das doch uns allen und so.
Kann man die nicht verkaufen? Man kriegt bestimmt Geld dafür.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, die bleibt immer da.
Ja.
Immer da, wo sie jetzt auch liegt.
Wer ist denn wir dann, die Familie?
Ja, also ich habe 3 Geschwister.
Ah, okay.
Und wir haben uns das, ich bin so eins der, also ich bin das 3. Kind. Ah. Ich wollte gerade sagen, eins der kleinsten, man kann es ja sagen. Ich bin das 3. Kind. Und wir sind aber alle innerhalb von 8 Jahren gekommen. Das heißt, wir sind auch alle relativ eng und deswegen sind wir auch alle gleichzeitig damit aufgewachsen irgendwie. Und jetzt merke ich halt mittlerweile, ich habe nicht mal mehr irgendwas, wo ich eine CD abspielen kann. Wirklich nicht. Das Einzige ist noch irgendwie ein Computer, der rumsteht, den wir nicht mehr brauchen. Den wir nur manchmal für eine DVD brauchen. Wir haben das nicht mehr. Alles Spotify.
Okay.
Spotify und Netflix und so.
Ich habe schon noch einen CD-Player. Und meine Tochter hat so einen, die hört da Hörspiele. So ein Ding. Wie heißt denn das? CD-Player. Ja, so ein großes, weißt du, mit integrierter Box.
Ja.
Blaster, ja, hat man früher gesagt. Genau.
Die haben das ja aber auch nicht mehr, weil es alles kaputt gegangen ist. Die sind eigentlich kaputt gegangen, haben wir rausgehauen.
Ja, ja.
Und da haben wir aber nicht mehr nachgekauft, weil das war so.
Ja, warum?
Nee, ja, am Anfang hat man auch den Laptop und dann wurde das ja auch alles irgendwann aus Laptops rausgenommen.
Stimmt.
Als ob jemand, mein Gehirn macht schon wieder lustige Sachen. Als ob jemand nach Hause kommt und dann einfach, Entschuldigung, wir müssen mal ganz kurz ihr CD-Fach rausnehmen.
2018, wir wissen schon.
Ja, damit. Seitdem können wir das nicht mehr anhören.
Dann sind die gekommen. Genau.
Geil. Okay, aber was ist denn alles passiert, bis du nach Berlin gekommen bist? Also du bist, hast du Geschwister?
Ich habe eine ältere Schwester.
Mhm.
4 Jahre älter als ich. In Düsseldorf aufgewachsen. Dann habe ich da angefangen zu studieren.
Aber hast du Gymnasium gemacht? Mhm. Oder? Mhm.
Und dann habe ich studiert und wusste nicht so richtig was. Und dann habe ich angefangen mit Politik, Sozialwissenschaften und Medienwissenschaften. Ein Semester. Dann dachte ich, nee, das ist nicht. Dann habe ich Germanistik studiert und Medienwissenschaften. Und das hat schon Spaß gemacht. Das war ganz cool.
Ich habe auch Medienwissenschaft studiert.
Ja?
Ja.
Ich wusste aber immer in mir, dass ich das nicht, ich habe kein Bild von mir gehabt, wie ich das zu Ende mache. Das ist so ganz komisch. Ich wusste das ganz tief in mir drin.
Schön.
Dass ich das nicht, wusste aber nicht so richtig, was ich sonst machen soll. Und habe dann an der Uni Theater gespielt. Und dann, dann einfach gemerkt, dass man da was kann. Mhm. So. Und gleichzeitig war es an der Uni so, dass ich eine Professorin hatte, die immer gesagt hat, lesen Sie doch mal vor, Sie haben so eine schöne Stimme.
Schön.
Das habe ich aber ganz lange vergessen. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, ich glaube, das war tatsächlich, dass ich mich lange nicht getraut habe, davor überhaupt zu formulieren, dass ich gerne Schauspielerin werden will. Weil ich da ja, also ich glaube, von meinem Wesen her, ich habe so auch so viel Aufwand betrieben, um möglichst cool zu sein, weil ich war ja auch eher so ein Punkrocker in die Richtung, dass diese Tatsache, dass vielleicht irgendwer sagt, nee, du nicht, da wäre ich gestorben. Mhm. Das ging gar nicht. Also ich darf niemals mich in die Situation bringen, irgendwas zu äußern, wo jemand mich ablehnen könnte. Das, also im Nachhinein denke ich so. Aber dann irgendwann den Mut zusammenzunehmen, zu sagen, das musst du jetzt aber tun, weil sonst wird es nichts. Das habe ich dann geschafft und dann habe ich mich an den Schulen beworben und bin ja tatsächlich dann auf einer genommen worden. So.
Aber genau. Bist du da auch als Punkrockerin aufgetreten? Also warst du äußerlich so auch in...
Ja, zumindest sonderbar, glaube ich. Deine eigenwilligen Kleidungsstil, möchten wir das mal so nennen. Ja, das fanden die aber, glaube ich, gut.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch schon, ich glaube, 22, was auch fast alt ist, um sich da zu bewerben. Und ich war natürlich auch eigensinnig. Das ist auch nicht unbedingt gern gesehen. Von da an, glaube ich, da, wo ich gelandet bin, war es genau richtig, weil die hatten da ja scheinbar Bock drauf.
In Köln war das,
in
oder?
In Köln, genau. Ich erinnere das auch noch, manchmal macht man ja irgendwie so, weiß ich gar nicht, wie kam denn das? Irgendwann war ich mal in einer Situation, mir zu überlegen, was so einer der glücklichsten Tage meines Lebens war. Und dann fällt mir tatsächlich dieser Tag ein, als ich da genommen worden bin und wusste, ich mache das die nächsten 4 Jahre meines Lebens jeden Tag, das, was ich mir am allermeisten auf der Welt wünsche.
Ah, schön.
Das war so unfassbares Glück. Ja.
Das ist schön.
Ja.
Und du hast, also kommt das Kung-Fu und das Bogenschießen vom Pferd auch von der Schule da, oder hast du das später noch gemacht? Weil Nee. Das ist sowas von deiner Internetseite, wo ich gedacht habe, das ist auch eine seltsame Zusammenstellung. Reiten, Kung-Fu und Bogenschießen vom Pferd.
Ist insofern, das ist ja Martial Arts, ne, beides. Ja, genau. Also,
Aber das hast du erst später gemacht. Das war kein Bestandteil irgendwie. Weil es gibt ja Leute, die auch immer das Fechten und so mit dazu schreiben und das aber nur da gelernt haben.
Ja, ja.
Und ich dann so denke, na gut, das ist aber eigentlich dein Lerninhalt von Schauspielerei.
Nee,
und
ja, ja.
Das ist tatsächlich ein Sport, den du machst.
Ja, genau. Und den habe ich erst später machen können, als ich auch aufgehört habe am Theater. Weil das war immer sowas, wenn du da im Festengagement bist, dann, wenn solche Kurse stattfinden, hast du Probe. Ne? Also das kann man einfach alles nicht machen. Und in meiner letzten Zeit im Festengagement habe ich mir auch angefangen, sowas zu wünschen, dass ich irgendwie ein Hobby machen kann, so Kursen gehen kann und so. Ja. Dann bin ich ja nach Berlin gegangen, da sind wir schon in Berlin. Ja. Und so ein bisschen so ein Hang dazu, dass mir sowas gefällt, das hatte ich, glaube ich, auch schon immer. Ich weiß gar nicht, dass man sowas cool findet. Habe ich jetzt vielleicht sogar noch viel weniger, als ich es jemals hatte. Also weil ich es, glaube ich, ausgelebt habe. Und dann habe ich mir so verschiedene Sachen angeguckt. Mein damaliger Freund hat Capoeira gemacht. Und dann hatte ich eigentlich auch eine coole Begegnung mit einem Typen am Kotti, Cottbusser Damm.
Ja.
Der hatte da in so einem Dojo, dann, ich weiß gar nicht, was das war, so eine lustige Form von Kampfsport meets Aerobic oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also es war so mit Musik und dann halt so ein bisschen so Moves.
Ja.
Und ich weiß noch genau, dass neben mir war so ein krass durchgedrehter Mann, der ist so abgegangen auf so einer Techno-Musik, hat dann noch so ein Stroboskop-Licht angemacht und dann ist er abgegangen wie ein Zeppelin und hat in der Gegend rumgehauen und getreten. Und irgendwie war das cool, weil das hatte so viel Energie.
Ich wollte gerade sagen, das ist
Energie. Und es war auch so frei, weil das war wirklich, leck mich am Arsch, da habe ich jetzt drauf. Und und dann hat dieser Mensch, der diesen Kurs geleitet hat, nachher gefragt, das waren, glaube ich, alles Leute, der ausgerastet ist, war nicht zum ersten Mal, da war neben mir noch andere. Und dann hat er gefragt, was man denn will und warum man da ist und so. Und ich habe gesagt, ich würde irgendwie gerne so Kampfsportsachen machen und so, aber ich hätte überhaupt keinen Bock auf so einen Meister und auf so einen Scheiß. Das wäre überhaupt nicht mein Ding. Ne, weil so war ich dann, ne? Ich lasse mir gar nichts sagen und so. Und das ist ja albern, dieses Demütige und so. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, schade. Für mich war das eine sehr bedeutende Erfahrung in meinem Leben. Und ich kann es in der Art, wie der das gesagt hat, der hat was bei mir getroffen, weil ich dann irgendwie dachte, wie? Was soll das heißen? Also du verpasst was. Er hat irgendwas. Und dann dachte ich, vielleicht lasse ich mich da doch mal drauf ein. Und das war interessant, weil dann bin ich zum Kung-Fu gekommen. Das war einfach so, ich weiß nicht, das ist vielleicht Geschmack vom... Es war auch nie mit Vollkontakt. Das ist jetzt, hört sich verrückter an, als es ist. Also es ist vor allen Dingen Bewegung im Raum und so. Ich habe gar nicht... Ich habe da ein paar Mal so Vollkontakt-Sachen gemacht und dann irgendwo... Mein Körper war so schockiert, wenn man was abkriegt, dass ich so dachte...
Hallo?
Auf gar keinen Fall mache ich das. Ja. Wieso um alles in der Welt sollte ich das machen? Ja. Also, weil es auch gar nicht aus der Situation, also aus dem Moment heraus entstanden ist, dass ich mich bedroht fühle oder das Gefühl habe, ich muss mich verteidigen, sondern ich hatte vor allen Dingen auch Energie und Aggression, die ich da loswerden musste und wollte. Und es hat Spaß gemacht. Und es hat auch eine Schönheit, es hat eine Ästhetik so.
Ich habe Taekwondo relativ lang gemacht, aber auch kontaktlos, das Traditionelle. Ja. Wo auch genau immer Leute erst so denken, man haut sich da auf die Fresse. Und es geht genau darum, vor dem anderen Körper aufzuhören, beziehungsweise man ist ja ganz viel für sich alleine irgendwie. Und das ist, glaube ich, ja auch das, worum es, ich weiß nicht, wie es, ob es beim Kung Fu ähnlich ist, aber man geht ja da seinen eigenen Weg irgendwie. Ja, es ist ein Gruppending, irgendwie gibt es dieses Aufsteigen mit den Gürteln und so weiter. Hm. Aber für mich war das auch ganz viel, ich kann mich endlich mal konzentrieren, es geht nur in eine Richtung, es gibt gar nicht so viel, was außerhalb da ist und man ist so eine Stunde mal nur auf eine Bewegung konzentriert, die vermeintlich sinnlos ist und irgendwann im Leben ist mir das immer passiert, dass ich mir gedacht habe, diese Bewegung macht eigentlich gerade, dass ich das auf einmal tun kann, abgefahren.
Ja, und auch eine Schlagkraft zu entwickeln in der Entspannung, das ist ja extrem, auch was mit Atmung ist und mit, das ist total schön. Ja, dann genau, dann kennst du das ja. Und ein Meister, ich hatte einen Meister. Und das war der Anfang einer, ich glaube, jetzt wüsste ich, was da passiert ist, das ist eine positiv gelebte Autorität. Mhm. Und darum bin ich wirklich froh. Mhm. Weil das hat, also, das möchte ich gar nicht missen in meinem Leben.
Aber das heißt, du machst das noch?
Nee. Aber damit konnte ich aufhören, als ich dann mein Kind bekommen habe. Da habe ich meinen wahren Meister gefunden. Seitdem habe ich keinerlei überschüssige Energie und auch keinerlei Aggression mehr. Seitdem bin ich einfach müde. Sehr gut. Ja, wirklich. Also ich habe letztens noch mal jemanden getroffen von früher und dann denke ich immer, ach, das hat Spaß gemacht. Oder ich gehe einfach in die Muckibude und dann stehe ich da manchmal, um mich zu dehnen und trittst noch mal so in die Luft und denke so, das hat schon Spaß gemacht. Ich habe die Power nicht mehr. Es ist auch gut. Es war seine Zeit. Und die war super und
cool.
Ja, und das Bogenschießen, das habe ich tatsächlich dann aufgehört, als ich schwanger war, weil das ist schon auch gefährlich vom galoppierenden Pferd.
Aber schon sitzend oder stehend. Mir fällt jetzt auf, dass ich die ganze Zeit die stehend auf dem Pferd habe, da lang reiten sehen und dann davon schießen. Aber man kann ja auch sitzen auf dem Pferd, das ist mir vorher nicht aufgefallen.
Vor allen Dingen am Anfang ohne Sattel, von da an kannst du nicht stehen, weil du keine Steigbügel hast.
Ja.
Und dann schießt du nach vorne, zur Seite und nach hinten. Du läufst, also das Pferd galoppiert so eine Bahn lang. Die Scheibe ist in der Mitte und die Scheibe dreht sich.
Okay.
Und das heißt, am Ende schießt du nach hinten und galoppierst aber nach vorne, während du nach hinten guckst.
Oh, was krass.
Unglaublich krass ist. Also, das ist schon wirklich geil. Das ist auch was Archaisches. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, den das nicht berührt auf irgendeiner Ebene. Das hat total Bock gemacht, aber es ist mega aufwendig. Ich bin dafür entweder nach Ungarn gefahren oder nach Österreich.
Ah, okay.
Hatte auch noch kein eigenes Pferd. Jetzt habe ich ein eigenes Pferd, aber das habe ich jetzt selber ausgebildet, obwohl ich es eigentlich nicht kann. Mhm. Also das ist quasi Learning by Doing. Und bis du dann das Pferd dazu hast, dass es irgendwie ganz easy da lang galoppiert und du davon schießen kannst, das habe ich noch nicht geschafft. Ja. Werde ich vielleicht auch nicht mehr. Auch das ist irgendwie okay, das war eine schöne Zeit und die war auch voll wichtig. Und vielleicht war es das auch. So.
Interessant. Ich habe ja Angst vor Pferden.
Ja?
Wir waren auch mit der Firma hier mal, weil wir so Mittelalter-Hörspiele machen und wir haben das mal so gemacht, dass wir mal mit Pferden auch zu tun haben, sie nicht immer nur hören, damit wir auch mal wissen, wie klingt das eigentlich im Stall. Wir haben das jetzt zwar schon gemacht, aber dass wir einfach mal das so wissen, wie ist das in echt. Sind auch geritten. Und ich stehe vor den Pferden und ich habe nicht so dieses, oh krass und voll schön und reinlegen, wie das viele Leute haben. Ich habe einfach nur Respekt und bin einfach ja auch ein Schisser vor dem Herrn. Ja. und die sind einfach so krass. Die sind einfach so krasse Tiere irgendwie.
Die sind groß und,
und einfach stark
und Kilo und, ja, auf und jeden du kannst Fall. Dir furchtbar wehtun. Also alles andere ist ja auch, das stimmt ja auch einfach. Ja.
Aber die anderen sind deutlich froher nach Hause gegangen als ich. Ich war dann so dieses, ich möchte wieder runter und so. Als wir dann reiten waren, war das nett. So, aber ich konnte nicht, ich habe nicht gemerkt, dass mich das irgendwie runterbringt. Ich war die ganze Zeit angespannt.
Ja, ja.
Aber ja, ich mag Katzen, weißt du? Also sowas, wo die Tiere dann noch selber einfach mal weg können und so. Ich habe keine.
Keine Katze?
Nee, wir sind im vierten Stock. relativ, okay. Also was heißt kleiner, wir haben irgendwie 60 Quadratmeter. Und da sind eine Katze allein zu Hause ist doof, also braucht man zwei. Und ich finde 60 Quadratmeter ist für zwei Katzen zu wenig. Deswegen haben wir keine.
Ich bin mit einer Katze aufgewachsen, aber die konnten immer raus.
Mhm, genau, das war bei uns zu Hause.
Ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht machen. Ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nicht befasst, aber es erscheint irgendwie komisch, es erscheint einem nicht richtig.
Oder? Beim Hund ist es ja irgendwie, alle Leute gehen mit Hunden immer raus. Deswegen ist es irgendwie auch okay, wenn der Hund dann mit in der Wohnung ist. Bei Katzen, ich nehme eine Katze nicht an die Leine, es tut mir leid, das geht nicht. Das kann man nicht machen.
Ein Hund bindet sich auch anders an Menschen.
Genau.
Das macht eine Katze nicht.
Und die sollen gerne irgendwie frei rumlaufen und wenn es irgendwie Erdgeschoss ist, kann man irgendwie eine lustige Leiterkonstruktion machen und sowas. Vierter Stock ist einfach zu hoch. Aber zurück zu dir, ich will nicht über Katzen reden. du hast eine Schauspielschule gemacht. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück.
Ja.
Und hab, also du hast es 98 hast du es mit Auszeichnung abgeschlossen. Habe ich gelesen.
Ja, das stimmt auch. Ich finde es selber auch irgendwie lustig. Aber ja.
Aber das heißt, mit Auszeichnung war dann die beste von dem Jahrgang. Oder was heißt mit Auszeichnung?
Ja, ja.
Ja, cool.
Ja. Okay. Das kommt mir selber komisch vor. Ja, wie es so ist. Also,
aber das ist doch schön. Also das ist ja total.
Ja, ich weiß auch nicht. Guck mal, ich habe sofort das Gefühl, ich muss das kleinreden. Es war ein guter Tag.
Weil das ist tatsächlich ziemlich gut. Und dann habe ich, dann warst du sofort im Tatort irgendwie auch. Aber ist das so, so schnell, wie man das sich zahlenmäßig zusammenliest, oder ist das...
Ich glaube, es war sogar vielleicht schon vorher. Wir konnten immer nebenbei arbeiten. Das war bei uns nicht so...
Cool.
Nicht so, ich glaube, oder wie war denn das? Vielleicht erst ab dem zweiten Jahr oder ab dem dritten Jahr. Mhm. Die waren nett. Und in Köln ist ja viel Fernsehen ansässig und so.
Klar.
Ja.
Und du hast aber da auch schon synchronisiert.
Mhm. Ich habe dann... Da gibt es ja die Splendid.
Mhm.
Und... ich musste immer arbeiten und dann bin ich da einfach mal vorbeigewackelt. Und dann habe ich da Ensemble gemacht und auch, ich meine auch die ersten kleinen Rollen. Das war cool, das war auch irgendwie immer, das ist mein Magen, habt ihr gehört?
Normalerweise immer rausgeschnitten, das bleibt
genau.
Da drin.
Bleibt drin. Das war irgendwie nett da auch. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich gerade sagen wollte. Es war möglich. Mhm. Weiß nicht, kennst du das? Manchmal macht man was, wo man so denkt, ah, hier komme ich klar. Und manchmal macht man was, wo man denkt, boah, das muss ich mich jetzt mal kurz richtig konzentrieren oder so. Das ist schwierig für mich oder so. Manche Sachen sind einfach für einen verfügbar.
Und das ist ja so ein bisschen eher zugefallen. Dass
ja, ich hatte das Gefühl, ich kann das gut machen.
Ja, genau. Sehr schön.
Aber dann bin ich auch aus Köln weg ins erste Engagement. Und damit war das abgebrochen. Also es war gar nicht so eine lange Zeit, die ich da synchronisiert habe. Und das fing halt auch erst an mit dann kleineren Rollen und dann bin ich weg. Und dann war ja ein paar Jahre gar nicht, weil dann war ich irgendwo, ich glaube Brandenburg zuerst, Stuttgart und so. Und dann bin ich da Rostock durch die Gegend geeiert.
In Rostock hast du Richard getroffen.
In Rostock, hat er mir erzählt.
Ja.
Ja, das stimmt.
Aber das heißt, du hattest relativ viel Theatersachen eine ganze Zeit lang.
Wenn ich das jetzt, nach all den Jahren, zurückgucke, ist das natürlich schon gar nicht mehr viel. Das ist ja, ne, jetzt überwiegt schon die Zeit, wo ich nicht am Theater bin.
Vermisst du das?
Ich vermisse das Spielen,
mhm,
tatsächlich, aber alles drumherum nicht. Und das ist schwierig. Das ergibt ein Problem.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also dieses ganze Proben und...
Nee, Proben, und so. Ich habe immer so voll gerne geprobt. Aber angefangen von einer Bewerbung schreiben, bis zum Vorsprechen, bis zum gruppendynamischen Prozess, bis zu, du sagst mir, was ich machen soll, da, ja...
Und ist das mit den Regisseuren auch so schwer gewesen oder Regisseurinnen auch? Also ich habe nur eine Freundin, die assistiert und es gibt sehr unterschiedliche, aber es gibt doch vermehrt immer wieder so, wo man so merkt, es gibt wohl einen sehr eigenwilligen Umgang mit Schauspielern und Schauspielerinnen auf der Bühne.
Es ist total unterschiedlich, finde ich. Aber das ist ja jetzt auch immer noch so. Beim Synchron ist es ja vielleicht auch ähnlich.
Ja, ja, das kann sein. Ja.
Man könnte sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, was für Menschen werden denn Regisseure?
Mhm.
Also was ist denn das? Du hast eine Idee aber du kannst den nicht selber verwirklichen, sondern brauchst andere, die das für dich tun. Also jetzt musst du die dazu bringen. Das ist die eine Möglichkeit. Die sagen, ich muss sie irgendwie dazu bringen, dass sie das machen, was ich will. Das andere ist vielleicht jemand, der irgendwie auf so ein Zusammen... So denken, wir machen das zusammen. Ich möchte mit einer Gruppe was machen. Die haben ja beide ihre Berechtigung und du findest auch beide. Und das sind zwei komplett verschiedene Welten. Und also wenn man das jetzt mal ganz grob einteilt. Ich habe beide getroffen und ich habe auch bei den Ersteren, wo ich vermeinte, ja, mit denen hatte ich auch Stress und ich hatte auch, also mir fällt jetzt eine ein, da konnte ich wirklich nachts nicht schlafen und war auch so furchtbar wütend, weil die mich auch so, ich fühlte mich auch so, ich war irgendwie auch unsicher, es war mit in meinen ersten zwei Jahren und ich hatte das Gefühl, dass die mich auch wirklich so, jetzt machst du das endlich mal, es kann ja wohl nicht wahr sein und so. Also die habe ich wirklich, ich war so mega wütend auf diese Frau. Auch stolz auch. Ne? Und auch gleichzeitig war ich auch so ein bisschen, also ich natürlich Schiss, dass ich das vielleicht wirklich dann nicht kann. Das ist mit einer der besten Arbeiten geworden. Also gibt's auch. Es gibt dann auch Leute, die hatten einfach in ihrer Art, nur ihren Weg zuzulassen, auch wirklich was zu bieten. Also die hat auch meinen Horizont erweitert. Es muss ja nicht immer nur schrecklich sein, aber es ist auch oft genug nur schrecklich. Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt würde ich denken, und das konnte ich früher nicht, jetzt kann ich jetzt immer besser, darf das alles überhaupt nicht so ernst nehmen. Aber das konnte ich überhaupt nicht, das alles furchtbar ernst genommen.
Das heißt, also meine... ich habe dich ja immer, erlebe dich immer als eine Person, die so doll strahlt. Du hast immer gute Laune. Und das ist total schön. Dein Lachen ist immer ansteckend. War das nicht immer so? Hattest du auch Zeiten, wo das schwieriger war?
Also ich könnte fast denken, früher war das viel mehr so, so sehr ich gute Laune habe, so sehr kann ich dann auch traurig sein oder wütend. Also ich glaube, es ist einfach dann vielleicht von allem viel. Aber es gibt definitiv auch eine andere Seite, aber ja, es stimmt, eigentlich vor allen Dingen mit anderen Leuten, wenn man irgendwie lachen kann, dann sollte man das vielleicht tun. Ja. Aber ich habe am Theater auch schon viel so das Unglück der Welt ausgelebt und wahrscheinlich damit eigentlich mein eigenes. So. Ich dachte auch, das ist der Inhalt. Ich habe mich dazu auch mehr hingezogen gefühlt, als zum Beispiel zur Komödie oder so. Was war die Frage?
Nee, das ist alles gut. Finde ich gerade interessant, weil du das sagst, weil ich habe gesehen und auch drei Clips dazu gefunden, dass du bei der Sketch-Show warst.
Ja.
Das ist ja dann tatsächlich das Kontraprogramm.
Das stimmt.
Erstmal nicht Bühne, sondern Fernsehen und dann total und dann die Humorschiene.
Das stimmt. Das war dann auch, nachdem ich vom Theater weg bin. Geilerweise kam das ziemlich schnell, die Möglichkeit dann zu drehen. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Komisch, was das Leben mit einem macht.
Wie ist es denn eigentlich, also du warst auf der Bühne, du warst für Fernsehen unterwegs, vor der Kamera und bist jetzt auch ganz viel am Mikro, also beziehungsweise warst auch ja schon am Anfang an am Mikro. Gibt es mittlerweile Präferenzen für irgendwas? Also die Bühne, haben wir schon, hast du schon gesagt, dass du das Spielen eigentlich gern hättest, aber den Rest nicht so sehr. Aber Film ist gerade auch nicht so da. Findest du das? Oder ist das eigentlich, bist du gerade da angekommen, weil du sagst, die Stimme ist das, wo ich bleibe?
Also ein bisschen ist es gar nicht meine Entscheidung. Das Leben, ich weiß nicht, die Sachen, manche Sachen laufen und andere nicht. Es ist, und da habe ich ganz lange irgendwie immer gedacht, ich will das aber so haben, wie ich das will. Hab versucht, das zu lenken, wie in jedem anständigen Karrierebuch beschrieben. Und es hat nie geklappt. Und es hat nur dazu geführt, dass ich irgendwie so, weiß ich nicht, auch vielleicht denke, das hast du nicht gut genug gemacht oder hier musst du dich nochmal mehr reinhängen. Und wieso klappt das nicht und so. Glücklicherweise, ich meine, das muss man ja auch dazu sagen, habe ich ja was irgendwie scheinbar läuft. Und es läuft entspannt und ein bisschen von aller, es wird getragen, also ist vielleicht das wie vom Leben getragen, es wird unterstützt und andere Sachen nicht. Und so ist es.
Aber ist das was Gelerntes? Also ich frage das jetzt tatsächlich auch aus meiner Perspektive, dieses komische Karriere-Ding, ne, wo man irgendwie, wenn man das so beigebracht bekommt, das muss irgendwie so, man muss sich selber, man ist so selber dafür verantwortlich. Ich glaube, das sind mittlerweile nicht mehr. Ich habe das irgendwie auch so gelernt von meinen Eltern, aber ja, irgendwie von außen betrachtet sagen ein paar Leute immer so, oh, da hattest du aber ganz schön Glück gehabt. Und ich denke mir jedes Mal so, naja, aber ich habe etwas dafür getan, dass das Glück so kommen kann und bin sehr offen dafür. Ich war selten sehr verbissen, dass ich, also ich wollte sehr gern mit Hörspiel was machen.
Ja.
Und dass ich jetzt hier bin, ist irgendwie abgefahren. Aber ich konnte da gar nicht direkt drauf zusteuern. Das ging ja gar nicht.
Ja, dann denke ich immer, wird das nicht auf irgendeiner anderen Ebene entschieden? Und wenn ja, auf welcher? Und kann man dafür irgendwas tun? Weil ich will ja eigentlich auch nicht sagen, der Rückschluss ist scheißegal, kannst eh nichts machen. Weißt du, das will ich ja eigentlich richtig, auch nicht sagen. Ja, genau. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt über das Bewusstsein, über ich schreibe so und so viel Bewerbungen, ich laber so und so viele Leute an, ich übe jeden Tag 12 Stunden, das hat alles überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Ich weiß es nicht, aber genauso auch so vielleicht offen zu sein oder ich...
Ich weiß es ja auch nicht. Also ich habe das bei meinem Freund auch wiederum gesehen, der ist gar nicht in so einem künstlerischen Bereich dann unterwegs und der musste sich hier in Berlin bewerben, nachdem er ein krasses Masterstudium gemacht hat, was 2 Jahre im Ausland war. In jedem anderen Land gefühlt wäre das Grund genug gewesen, ihn zumindest mal einzuladen. Und hier hat er relativ viele Absagen erstmal bekommen für Bewerbungen. Und er war ein bisschen geknickt und war so, oh, und aber heißt es, ja, er ist ein Medienwissenschaftsstudium, worauf, also was nicht so viel bringt. Und jetzt das Studium, was irgendwie auch, weißt du, damit warst du halt nicht Architekt und warst du nicht Stadtplaner, sondern du warst halt so ein Zwischending irgendwie. Und in Deutschland ist Zwischending immer was Komisches, ne?
Ja.
Und da habe ich ihm auch gesagt, warte mal ab, vertrau mal darauf. Du bist ein cooler Typ und das werden Leute erkennen, dass du ein cooler Typ bist. Und mit den Leuten wirst du ja auch noch zusammenarbeiten. Weil ich das auch ganz komisch finde, wenn man sowas erzwingen möchte.
Ja.
Und dann ist man auf einmal aber auch mit Leuten, mit denen man hundertprozentig unglücklich wird. So. Und dann, das lässt sich von außen mal leichter sagen. Man ist in dem Prozess, ist man trotzdem geknickt, weil man so denkt, warum wollen Leute eigentlich und so? Und jetzt ist er aber ganz glücklich. Da haben auch Leute ganz überraschend einfach dann gesagt, komm mal vorbei und so. Und der ist da gerade sehr glücklich drin.
Cool.
Aber deswegen, das meine ich so mit Offenheit. Ich war immer sehr offen dafür, wenn Leute gekommen sind und irgendwie mir das vorgeschlagen haben, habe ich, glaube ich, selten Nein gesagt.
Aber
wenn
das
ich
hat,
das gemerkt habe.
Das hat ja dann mit dem Grundvertrauen zu tun. Hm. Und dann kommst du ja eigentlich zu einer Wurzel des, also der meisten Biografien. Wenn du dir selber vertraust oder dem Leben vielleicht, ne, dass das Leben für dich schon was bereithält, was gut ist, dann hast du so eine entspannte, zuversichtliche Ausstrahlung, die, glaube ich, auch einfach dann, da kann irgendwas draus entstehen. Aber das hat halt nicht jeder Mensch.
Das stimmt.
Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich so, das ist irgendwie ein bisschen schlimm, wenn ich das sage. Ich glaube, bei mir haben oft die Sachen funktioniert, die ich als nicht so wertvoll erachtet habe im ersten Moment. Mhm. Vielleicht, weil ich da entspannter war.
Mhm.
Also je mehr ich was wollte, desto weniger hat es funktioniert.
Mhm.
Weil ich, glaube ich, in mir wahrscheinlich immer dieses, das schaffst du eh nicht, hatte oder so. Und wenn ich dachte, ja, kann man auch machen, dann ging es eher.
Aber auch vielleicht ist das auch total, also es kann ja sein, dass auch deswegen Sachen richtig sind.
Aber du kannst es halt gar nicht faken, ne? Du kannst ja nicht, ja, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten.
Ja, genau.
Das geht einfach nicht.
Aber wurdest du von deinen Eltern unterstützt bei den Schauspielersachen?
Ja, da gab es gar nichts. Meine Mutter fand das, glaube ich, cool. Und mein Vater, die waren ja schon getrennt.
Mhm.
Dem habe ich dann vor allen Dingen erzählt, wie viele Leute nicht genommen wurden.
Man muss immer die richtige Strategie finden.
Ja, genau. Dann fand er das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, überhaupt nicht. Überhaupt, also wunderbar.
Cool.
Ja, da, also ich komme gar nicht aus so einem Haushalt von irgendwie konservativen Karriere.
Ich würde das eigentlich auch nicht sagen. Ich wollte am Anfang ja auch Schauspiel studieren.
Ach echt?
Und meine Eltern waren immer am Anfang erst so, ja, la, la, la. Und dachten, das ändert sich noch. Das hat sich nie geändert. Ich wollte irgendwie immer Schauspieler werden. Und als ich dann mein Abi aber hatte, habe ich erst Zivi gemacht und habe dann mich trotzdem beworben, weil ich das halt auch so gelernt hatte. So, man studiert halt eigentlich und Schauspiel war kein Studium. So,
ja.
In den Augen meiner Eltern zumindest. Und dann habe ich mich beworben und dann waren die ganz glücklich auf einmal. Ich habe so gemerkt, ah krass, das finden die ganz gut, dass auf einmal sowas noch kommt. Und die hätten niemals gesagt, ich darf das nicht machen. So, aber ich habe so gemerkt, wo schon die Präferenzen liegen.
Ja, so ist man, so bin ich ja auch. Meine Tochter kann jetzt das Instrument auswählen.
Ja.
Ja, da merke ich auch, da ich so, ja, danke, okay. Ja, so ist man.
Ja. Aber
was und dann hast du Drehbuch schon gemacht?
Nee, dann habe ich Medienwissenschaft gemacht.
Ach so, hast du ja gesagt.
Das war so ein Ding, weil ich dann das Geld aber selber brauchte, um das Studium zu finanzieren. Also meine Eltern haben gesagt, zumindest diese ganzen Bewerbungssachen und so muss ich selber finanzieren.
Ah, okay.
Da habe ich mich bei der Fahrzeugelektrik beworben für so 3 Monate Nachtschichten arbeiten, damit ich die Kohle zusammen habe. Oh. So, das war, ich weiß es noch, das waren 6,50 Euro, die man da verdient hat. Das war super wenig, das war noch vor diesem Mindestlohn und so.
Ätzend.
Das war richtig, richtig ätzend. Man durfte sich nicht hinsetzen, man durfte währenddessen nichts anhören. Uns ging darum, so Sachen zusammenzustecken. Irgendwie Licht in Kabel und Kabel testen, ob geht. Es ist super stupide. Und ich hatte den Vertrag unterschrieben und hatte alle Zusagen, die ich hatte, abgelehnt vom Studium. Und die 2, die ich gut fand, hatten mich abgelehnt. Und dann habe ich das da unterschrieben. Am Freitag, am Samstag kam ein Brief, und am Montag sollte es schon losgehen mit Arbeiten, am Samstag kam ein Brief Sie sind nachgerückt in Potsdam, wollen Sie nicht studieren? Und ich hatte diese Fabrikhalle gesehen, ich hatte das alles gesehen, und zwar, eigentlich darauf hast du gar keinen Bock. Du willst da gerade nicht arbeiten. Und da hast du eine Zusage und könntest studieren und hey, Student sein und so. Und dann habe ich den Vertrag gelesen und dann stand zum Glück da, der Vertrag beginnt erst mit Arbeitsbeginn am Montag.
Ah.
Und dann habe ich noch am Sonntag ein Fax geschrieben mit, der Vertrag ist hiermit gar nicht so relevant, bitte.
Ich bin gar nicht da.
Und deswegen habe ich studiert. Ja.
Cool.
Und habe aber auch festgestellt, ich wäre auch kein Schauspieler geworden. Das ist schon gut, dass ich auf der anderen Seite der
Scheibe sitze. Ich habe gerade gemerkt, was habe ich eben über Regisseure gesagt? Ich bin ein bisschen blöd, oder?
Nein, aber das finde ich nämlich genau das Richtige. Auch wie ist denn das für dich, wenn du da drin stehst und da sitzt jemand davor und sagt, arbeitet dann mit dir? Ist das ist schon auch trotzdem schön oder ist es beim Hörbuch eigentlich schöner, dass du ein bisschen mehr Herrin deiner Figuren sein kannst? Wie ist denn das?
Ach, das ist so super unterschiedlich. Also grundsätzlich ist das natürlich total richtig, dass es so ist, weil man kann es nicht alleine machen. Also Hörbuch, ja, finde ich schon, aber alles andere nicht. Das geht ja gar nicht. Also das ist auch wirklich Teil des Berufs, dass da jemand ist. Ich kann es, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Es hat mit so vielen Dingen zu tun. Es hat auch so viel mit Geschmack zu tun.
Mhm.
Ich glaube, vielleicht ist das sogar, womit es am meisten zu tun hat.
Wahrscheinlich, ja.
Ich mag voll Bock, wenn jemand den gleichen Geschmack hat wie du.
Ja.
Dann feierst du das zusammen und kreierst was und findest dich gegenseitig super. Weißt du? Und wenn dem nicht so ist, dann versuchst du immer, ich glaube, weißt du, dann ist es so ein bisschen so ein Rumtanzen, manchmal findet man sich.
Weißt du eigentlich, dass wir uns in diesem Raum, wo wir das hier gerade machen, habe ich dich auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt?
Mit
Lock and Key.
Genau.
Das war vor ungefähr 3 Jahren. Ich habe dich davor schon ab und zu gehört bei den Produktionen von Johanna.
Ja.
Bei Übernacht.
Ja.
Und bei Amokspiel. Und das fand ich immer ganz toll. Und hatte dann bei der Besetzungsliste von Kai, von dem Regisseur von Lock and Key, gesehen, dass du da drauf stehst. Das fand ich ganz toll. Und weißt du noch, was die erste Szene war? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es noch ganz genau, weil für mich war das so krass. Wir hatten hier eine Vergewaltigungsszene.
Ah ja, stimmt.
Mit Robert Frank. Das war ganz schlimm. Also nicht wegen Robert Frank, sondern wegen der Vergewaltigungsszene.
Gut, dass du das
ich wollte es gerade mal ganz im Ernst. Das kommt mir wieder irgendwie so, hey, was hast du da gesagt? Nee, im Ernst. Und das war ganz krass, weil, ja. Und das wollte ich nämlich dich fragen, ich schlängere da nur so ein bisschen drumherum, weil ich finde, wenn du spielst, du bist ja sehr körperlich da, stimmlich auch. Also, aber das war so intensiv, dass wir nach der Szene ja sofort erstmal eine Pause gemacht haben. Weil das ja ganz, also das ist eben nicht, es gibt ja Leute, die bewegen ihre Stimme und das machen sie gut, das ist technisch gut. Manchmal kommt aber nicht dieser Funke rüber, wo man so merkt, da ist aber gerade genau das geplatzt, was so manchmal passiert, wenn es so passt. Und ich habe ganz oft bei den Sachen, wenn ich sie höre von dir, gerade bei Übernacht, wo das ja auch, das ist ja eine Rolle von einer Schwangeren, die dann erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat und die Frau dann ganz viel Wodka, glaube ich, kauft und raucht und einfach nur sich besaufen will und gar nicht weiß, ob sie das Kind möchte. Und also es sind irgendwie immer so krasse, krasse Sachen, die du da gespielt hast, die immer so eine Ausbruchsszene haben und ich denke mal, da denke ich so, boah, krass, da bist du so richtig einfach drin. Du gibst dich schon rein, oder? Kann das sein, dass du...
Ja.
Das ist nur ein Draufblick, vielleicht ist das auch total falsch, aber es ist ganz krass.
Ja, das stimmt. Das kostet mich dann auch was.
Hm.
Aber irgendwie kann ich es auch machen. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es steht mir irgendwie, ich habe die Möglichkeit, da hinzugehen. Und auch, es fällt mir auch leicht, dahin zu gehen. Ich weiß, kann es nicht gar nicht so, ich weiß, jeder hat so wie seinen, Stammel darum. Ich glaube, das geht. Und ehrlich gesagt, ich spiele das auch gerne, obwohl ich es verrückt anhören. Ja. Und obwohl ich nachher natürlich auch, also man sagt ja, der Körper kann das nicht unterscheiden. Mhm. So fühlt sich's auch an. Also es ist danach wirklich auch erschöpfend so.
Okay, also für dich ist es tatsächlich dann sehr real, das, was da passiert.
Also wie Spielen, Spielen bleibt natürlich immer Spielen. Genau. Ne? Aber ich glaube nicht an dieses Sei es. Das ist verrückt. Aber die Situation zu begreifen, also ich glaube, der Schlüssel zu jedem Spiel ist immer tatsächlich die Situation zu spielen. Mhm. Und wenn es auch gut geschrieben ist, also wenn man irgendwie einsteigen kann, wenn es nicht gut geschrieben ist, kann ich das auch nicht. Also es ist nicht so, dass es so wie so runterladbar ist. Es muss ja irgendwie eingebettet sein in eine Story, wo man sagt, da gehe ich mit, das kann ich mir vorstellen. Mhm.
Ich habe, du hast es einmal gesagt, du hast in vielen Bands gesungen.
Ja.
Wann war das?
Also, so viele waren es auch gar nicht, aber ja. Wie alt war ich denn da vielleicht? 17, 18, bis so Anfang Schauspielschule. Aber ich glaube, ich muss es jetzt langsam, kommt die Wahrheit auch zu mir. Das war, glaube ich, nicht gut. Ich hätte es mir so gerne anders gewünscht. Aber ich glaube, jetzt muss ich es auch einsehen. Es war nicht so gut. Das ist auch ein bisschen schlimm.
Aber das ist ja eine Zeit, wo man das ausprobieren kann.
Ja, und mit sehr viel Engagement.
Ja. Das ist schön.
Ja, aber es war eh so, also so ein bisschen Hardcore angepunktes Zeug, da geht's auch manchmal um was anderes. Also mal im Ernst.
Das ist, ich wollte sagen, das ist dann viel Schreien, oder nicht?
Ja, na, ich habe es natürlich irgendwie eigentlich anders gemeint. so rockig halt. Mhm. Ne? Aber auch das kann man besser oder schlechter machen.
Und du hast gesagt, dass du aufgrund dessen die Stimme verloren hast, hast du sie wirklich richtig verloren oder war sie nur war sie kaputt oder wie war das?
War vielleicht so wie sie, ich weiß gar nicht, wie meine Stimme davor war, aber die ist ja jetzt auch kratzig und es kann auch sein, dass es ein bisschen daher kam, aber ich hatte vor allen Dingen auch so eine krasse Attitude, so als ich habe eigentlich kaum die höheren Resonanzräume benutzt, die vorderen, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit immer so geredet. Das war eigentlich mein Style. Und dann hat sie in der Schauspielschule immer gesagt, so, jetzt kommst du mal klar. Das ist natürlich total logisch, dass wenn du die nicht benutzt, kannst du nicht Theater spielen, das geht nicht. Ja. Also da brauchst du ja wirklich eine wirklich funktionierende Stimme, damit du unangestrengt diesen Saal bespielen kannst.
Ja.
Dann kannst du nicht als Rockstar auf der Couch hängen und Champagner saufen. Genau.
Geil. Ja, ich habe das deswegen gefragt, weil ja bei Ulrike Kapfer,
ja.
Sie war hier und sie hat da erzählt, dass sie hatte mal wegen falschem Singen, wenn ich mich recht erinnere,
richtig keine Stimme
mehr. Tatsächlich einmal komplett keine Stimme mehr gehabt und musste sich das nochmal mühsam erarbeiten.
Ach, echt, wie krass.
Ja, das fand ich nämlich auch krass und deswegen, aber du hast auch noch was anderes über Stimme, das muss ich doch einmal nachlesen, weil du das bitte gesagt hast. Persönlichkeit und Leben prägen die Stimme.
Ja.
Was hat denn so deine Stimme geprägt dann? Damit, also. Du darfst doch immer sagen, das ist für eine doofe Frage. Nee,
gehen wir einfach mal weiter. Das ist eine super Frage. Ich, Ich habe das natürlich gemeint, indem ich das bei allen anderen sagen kann. Ist doch nicht bei mir. Ich glaube, der Ansatz, warum ich das gesagt habe, ist, dass ich, aber das ist jetzt tatsächlich, ich rede erst mal andere Leute.
Ja, mach das, total. Das ist auch schon 8 Jahre her, dass du das gesagt hast.
Aber ich meine das tatsächlich auch noch so. Ich finde, dass man hören kann, wenn jemand bestimmte Resonanzräume nicht benutzt. Mhm. Und dann ergibt es ja ein Gefühl. Das ist ja wie, wenn ich eine Figur entwerfe.
Ja.
Und eine Figur entwerfe von jemandem, der angespannt ist und unsicher ist und vielleicht nicht so variabel in seinem Leben und gestresst, dann würde man nie auf die Idee kommen, diese tiefen Resonanzen zu nutzen. Mhm. Sondern du würdest immer jemanden nehmen, der eher hier oben mit der Stimme ist, weil einfach unten alles abgeschnürt ist.
Abgepresst.
Ja. Und das ist ein bestimmter Druck und das erzeugt bei mir jetzt auch, wenn ich es mache, körperlich eine Situation. Dann fange ich an, mit den Händen so zu sein. Ich kriege Druck auf den Kiefer und so. Das ist jetzt überspitzt, aber tatsächlich sind ja die Menschen so. Mhm. Also das ist ja... Es ist ja so. Du begegnest ja Leuten, die so oder so sind. Und bei mir zum Beispiel, wenn ich das von damals das Beispiel nehme, die Tatsache, dass ich diese Resonanzräume nicht benutzt habe, hat bestimmt damit zu tun gehabt, weil ich mich mit den Leuten nicht reden wollte. Mhm. Wenn du wirklich was von jemandem willst, dann fängst du an, das zu benutzen, weil das sendet mehr. Die höheren Frequenzen senden mehr. Mhm. Und wenn du dann aber da sitzt und eigentlich nur die ganze Zeit, es hat ja auch... Es sollte cool sein, aber es ist ja auch schüchtern, ne?
Ja, klar.
So, und es ist auch in sich versunken. Einfach nur so redest, dann ist es ja auch, das merkt man ja auch, es hat keinen Adressaten, es ist einfach vor sich hingeredet und es wird immer so von, es ist mir eigentlich scheißegal, wenn du zuhörst oder nicht. Mhm. So, jetzt habe ich natürlich auch genuschelt, aber...
Nee, aber das ist schon klar, ja, es ist...
Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich eine, oder ich kann es auf mich selber eigentlich schwer anwenden, das schaffe ich tatsächlich nicht. Ich muss mich in 20 Jahren nochmal fragen.
Ja, nee, das ist
dann
ja
habe ich auch, genug meditiert, mich selbst, weißt du, betrachten zu können, was jetzt meine Stimme ausmacht. Ja. Ich kann jetzt natürlich nur die Stationen von rein technisch. Na klar, wird mir das durchs Gitarren-Amp singen, ein oder andere Polyp auf den Stimmbändern oder so verschafft haben. Aber eigentlich meinte ich das tatsächlich tiefer gehen.
Es ist auch wirklich immer schwer, über sich selbst zu reflektieren, gerade in so einer Situation wie hier sitzen und auf einmal kommt so eine Frage und man denkt so, oh Gott, noch nie drüber nachgedacht, jetzt geht's so krass um mich, weiß ich gerade nicht. Mich hat das nur so interessiert, weil ich das gar nicht so uninteressant fand, diesen Gedanken, dass eben genau das, man hat ja immer auch einen ersten Eindruck von einer Person und es ist manchmal das Äußerliche, manchmal ist aber auch die Stimme, wenn man irgendwie, man ist irgendwo, man guckt gerade, man redet mit jemandem, hört nur da irgendwie so eine Stimme und irgendwie gibt es da ja einen Moment von, okay, ich guck mal ganz kurz hin, was das für eine Person ist, weil, und deswegen fand ich das aber nur so interessant, dass man, natürlich prägt eine Persönlichkeit irgendwie auch das. Man merkt ja auch bei Schauspielern, bei Schauspielerinnen manchmal, sind sie gerade in einem mehr professionellen Modus, ist die Stimme mehr an, oder gibt es irgendwann diesen Moment, wo das mal weg ist, so.
Wobei das natürlich eigentlich schade ist, ne, dass es so ist.
Ja, aber geht dir das nicht so?
Also, ja, leider. Also ich, ehrlich gesagt, also versuche ich das natürlich...
Nicht dir, sondern ich meine, geht dir das nicht so, dass du das bei Leuten auch bemerkst?
Ja, aber ich mag das nicht.
Ja, nee, ich ja auch nicht, aber es passiert ja. Und dann merkt man so, oder bei meinem Vater ist Politiker. Und es gab eine Zeit lang, da hatte der ein relativ hohes Amt und dann sitzt er zu Hause und ich frage ihn was und dann redet er... Und ich merke so, oh Gott, der ist gerade so ein richtig, wie in so einer, als ob ich ein Journalist wäre. Und dann habe ich gesagt, Papa,
ich bin's.
Ich bin's.
Ja.
Ist vielleicht gerade schwer für dich, aber ich frage dich jetzt nochmal, mich interessiert wirklich so deine Meinung und vielleicht kannst du das nochmal so. Und dann wurde es auch immer so ein bisschen besser. Also es ist aber auch unfair zu verlangen von jemandem, der so geübt ist, mit solchen Fragen umzugehen, weil bei uns wurde es dann halt politisch. Ich bin anderer politischer Meinung. Er war CDU-Politiker oder ist CDU-Politiker. Ich bin eher so grün bis links einzusortieren und dann kann es halt mal passieren, dass da Fragen kommen, die nicht so, aber ja. Das
aber wie cool, weißt du, da merkt man ja, wie sensibel man eigentlich ist, auch wenn man es nicht bewusst hat, vielleicht meistens, weil du natürlich hinter so einer geführten Rede den Gedankengang hörst. Und der Gedankengang, also ich hau das jetzt einfach mal raus, ist ja dann vielleicht in dem Moment, jetzt sage ich dir mal, wie die Welt ist.
Ja.
Ne? Und das ist ja was ganz Normales in der Familie. Und du hörst es. Und man hört so viel in der Stimme. Und auch, also ganz viel, glaube ich, unbewusst. Und in unserem Beruf ist es natürlich so, dass auch ich mich zum Beispiel warm mache mit der Stimme, bevor ich 100 Seiten Hörbuch lese. Weil wenn ich das so machen würde, wie ich jetzt rede, jetzt habe ich zum Beispiel auch relativ wenig vordere Resonanzen, weil das meine Art ist zu sprechen. Damit könnte ich nicht 100 Seiten lesen. Dann hätte ich tatsächlich ein Problem. Das heißt, ich muss dort ein bisschen anders mit meiner Stimme umgehen. Sonst wäre ich heiser. Also, aber natürlich, man möchte ja authentische Menschen haben. Man möchte ja was spüren von dem anderen. Und das darf man halt nicht wegmachen.
Aber gab es eine Situation, wo du so gemerkt hast, wäre in der Situation so, oh Gott, jetzt machst du aber gerade eigentlich eine Trickkiste auf und du wolltest das eigentlich nicht und hast es dann behoben. Gab es sowas mal?
Also ich glaube, mein Arbeitsalltag besteht daraus, dass ich...
Aber das kann ich mir vorstellen auch, dass man ja natürlich...
Das kann passieren. Also ich würde so sagen, je mehr ich... Das bezieht sich jetzt vor allen Dingen... Nee, es ist beim Hörbuch vielleicht ähnlich, aber beim Synchron ist es mehr so. Je weniger ich in der Situation bin, aus welchen Gründen auch immer, weil ich heute einen schlechten Tag habe, weil ich eine kleine Rolle habe und nicht richtig reinkomme in die Sache, weil mir die Sache nicht gefällt, weil ich da nicht mitschwinge, je weniger Situation ich habe, desto mehr muss ich irgendwie gucken, dass ich das da so ein bisschen mache, wie die das macht. Das hört sich jetzt ganz schlimm an. Weil ich eigentlich nämlich genau andersrum arbeite. Ich arbeite immer, dass ich versuche, die Situation zu erfassen. Und dann kann ich spielen und dann gibt's das eigentlich nicht. Dann denkt man das, was die denkt, die Person, und macht da, ist da einfach dran. So. Und wenn dem aber nicht so ist, aus irgendwelchen Gründen, dann fängt es an, fast technisch zu werden. Und dann höre ich auch mehr, was ich mache und so. Dann bin ich nicht so sehr im Inhalt. Und dann kann es manchmal passieren, dass ich so denke, kannst du es bitte mal lassen? Ist ja schrecklich so.
Aber hörst du deine Sachen auch an danach? Oder bist du eigentlich, du gehst irgendwo hin, sprichst es ein und sagst, andere müssen es ja eh beurteilen und dann bist du auch raus? Guckst du die Sachen mal an?
Also beim Hörbuch höre ich mir fast immer an, so ein bisschen, was ich da gemacht habe. Das war für mich auch ganz lange so ein, jetzt glaube ich langsam, werde ich da, wie soll ich sagen, sicherer ist fast das falsche Wort. Ja, ganz lange das so... Das war so mein Weg. Wie will ich das machen? Was gefällt mir eigentlich daran? Und habe mir es immer angehört und habe mir auch andere angehört und habe so versucht, da so, das war so tatsächlich ein Selbsterfinden.
Ja,
cool. Darin, weil man ja gar nichts mit so vielen Regisseuren unbedingt zu tun hat und wenn, dann auf einer anderen Ebene. Du kannst das ja nicht. Und das ist auch, glaube ich, richtig so, weil ich muss es ja machen.
Richtig. Ja, klar.
Ja.
Das finde ich übrigens ganz toll, dass du das machst. Also es gibt so wenige Leute, die ich kenne, die sich ihre Sachen dann nochmal intensiv anhören. Also ich kann beide Seiten nämlich verstehen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, nee, also ganz im Ernst, ich kann mir das auch nicht mal alles geben. Und ich finde es aber sehr schön, wenn man eigentlich sagt, ich habe ja was abgegeben und ich möchte ja lernen daraus und ich kann mich da abkapseln davon, dass ich denke, dass man immer nur das Beste macht. Also weißt du? So.
Und außerdem, aber das ist so, mein Beruf ist eigentlich mit Publikum. Es ist eh völlig absurd, dass keiner da ist.
Das ist korrekt.
Und das ist auch was komisch ist. Also, deshalb lese ich mir auch durch, was die Leute, nicht immer, aber oft denke ich so, hätte ich es doch nicht. Oder dann immer, sehr schön.
Ja.
Also, das ist schon komisisch, dass da kein also so kenne ich das. So habe ich, das ist eigentlich das, was ich gewöhnt bin. Und deshalb brauche ich es vielleicht selbst nur für mich irgendwie. Wie hört sich das an?
Ja.
Aber jedes Buch ist auch anders. Ich mache mir auch gar nicht so viel Kopf vorher. Also das ist, glaube ich, jetzt der Luxus, dadurch, dass ich jetzt damit cool bin und auch grundsätzlich jetzt mich nicht in Frage stelle, kann ich auch ins Studio gehen und sagen, ich weiß, worum es geht. Ich fange jetzt einfach mal an zu lesen und dann gucke ich, was passiert. Ich nehme mir nicht vor, wie die Leute... was die für Stimmen kriegen oder so. Also das versuche ich über diese Ebene zu machen, dass ich die Psychologie der Figur und dann darauf hoffe, ich bin ja jetzt nicht so ein mega Mimikrie-Mensch, weißt du, dass was passiert und dass die Stimme kommt. Cool. Ich überlege mir das nicht vorher. Also, wenn ich jetzt 5 Männer um die 30 habe, dann habe ich natürlich sowieso ein Problem, weil das kann ich nicht abdecken. Dann muss ich mir schon tatsächlich überlegen, jetzt muss ich die versuchen, die auseinanderzukriegen. Ja, ne?
Das ist auch schwer.
Das finde ich schwer.
Ja, so. Das ist klar.
Ja, und dann muss ich halt einfach gucken, oder möchte ich gucken, hat es eine Ausstrahlung? Was ist passiert? Mhm. Und manchmal höre ich das an und denke so, wow, das habe ich aber schnell gelesen. Aber das erschien mir in dem Moment scheinbar, hatte ich so gedacht, okay, das ist der Puls des Buches, let's go.
Cool. So. Wie ist denn das bei den Prima Vista-Lesungen? Ist das, da ist ja Publikum da, aber dann gibt es ja nicht mal eine Chance von Vorbereitung.
Ja.
Also, ich wurde angehalten, dass man mal Sachen erklärt. Prima Vista Lesungen ist eine Live-Veranstaltung der Lauscher Lounge, wo Leute Texte mitbringen und meistens sind 2 Leute auf der Bühne, die haben keine Ahnung, was kommt, greifen sich irgendwelche Texte raus und lesen vor. In dem Fall ist es Richard und du.
Genau.
Und ich meine, da hast du Publikum, das heißt, du hast dein Feedback, aber du hast gar keine Chance, dich vorzubereiten. Wie ist denn das?
Also jedes Mal vor, wir haben jetzt noch nicht so viele gemacht, aber bis jetzt habe ich jedes Mal davor gedacht, eine Scheiße. Warum mache ich das nicht? Das ist doch kacke. Jetzt soll ich hier fehlerfrei lesen. Ich kann nicht fehlerfrei lesen. Es geht nicht darum, ob man fehlerfrei liest. Es ist das Uninteressanteste der Welt, ob man fehlerfrei lesen kann. Weil ich dann auf einmal so einen Druck kriege, dass ich fehlerfrei lesen muss.
Ja.
Weil das würde ich nicht von mir behaupten. Wenn das dann losgeht, weiß ich wieder, nee, darum geht es überhaupt nicht. Nee,
ja,
sondern die Leute gucken dir scheinbar dabei zu, wie du so langsam begreifst, was du da tust. Und ich glaube, das ist der Moment, der Spaß macht.
Ja.
Und das ist die Aufgabe für die da oben sitzen, die Leute reinzulassen, während man langsam begreift, was man tut.
Mhm. Aber ist das nicht tatsächlich etwas ähnlich wie so eine Theaterprobe? Also klar, man hat den Text eigentlich schon, man kennt ihn ein bisschen besser, aber ich habe nicht viel Theater gemacht, aber so ein kleines bisschen ist es doch, man kommt da hin und man weiß eigentlich noch nicht genau, was der Tag bringt. Man könnte eigentlich ganz woanders landen, als man das die Tage davor gemacht hat.
Naja, aber da ist kein Publikum.
Das ist
der Regisseur hat irgendwelche Vorstellungen, wo es hingehen soll. Du hast den Text gelernt, du hast schon...
Ja.
Nee.
Wir hatten immer keinen Regisseur da.
Also was ich finde...
Scheiß Jugendgruppen.
Ach so, na dann. Ja. Deshalb bist du kein Schauspieler geworden. Genau. Ich glaube, das, was am meisten daran Bock macht bis jetzt, ist, dass das tatsächlich mit den Leuten ist.
Mhm. Cool.
Wenn das funktioniert, wenn man so ein Miteinander-Gefühl hat.
Mhm.
Und das ist ja das Schöne, weil die ja den Text mitbringen. Also sie sind ja irgendwie mit beteiligt. Und das ist ja eigentlich, das könnte jetzt genauso eine Floskel sein, aber es ist nicht so gemeint. Das spürt man. Du sitzt da, also das ist dann genau wie im Theater, und du spürst, ob die Leute dir zuhören. Und das ist schön. Also du. Ach, ich stammel mir einen ab.
Nee, das, was ich auch so schön, was ich wirklich so mag, wenn Leute oder wenn ich so Sachen frage, ich bin ja, das Drehbuchschreiben kommt mir da sehr entgegen. Ich bin wahnsinnig neugierig und bin total interessiert daran, was Leute so machen. Und in meinem Kopf, so wie das vorhin bei diesem MacBook und mit dem Laufwerk ist so, dann fange ich manchmal an, so absurde Sachen zu assoziieren. Und man kommt auf einmal in so eine Geschichte raus, wo Leute, die mich nicht kennen, manchmal so draufkriegen, so, was ist mit diesen Menschen da los eigentlich gerade? Und so, wir waren jetzt gerade am 1. Mai bei Freunden von Freunden. Und ich habe so gemerkt, da hatte ich mich auch schon vorher, hat man Prosecco getrunken und saß ich schon da und war ein bisschen gelockert. Und dann meint der Typ von mir gegenüber so einfach immer so, du sagst immer so lustige Sachen. Und dann war ich nur so, okay, es ist zumindest nicht scheiße, aber ich merke, dass ich aufhören muss zu reden.
lustige Sachen.
Aber es war wirklich so wert, also es war nicht so böse wert, sondern wirklich so, lustige Sachen, irgendwie krass, darüber habe ich nie nachgedacht. Und so. Das fand ich ganz witzig. Wie hast du den 1. Mai verbracht? Tatsächlich hatte ich das auf meinem Schirm noch.
Ich war im Spreewald auf einer einsamen Insel, ohne Strom und ohne Wasser.
Cool.
Vom Sonntag bis Dienstag.
Schön.
Und bin dann Dienstag zurückgekommen.
Cool.
Ja, fand ich auch.
Aber du warst alleine oder?
Nee, ich war mit Freunden da.
Freunde, cool.
Und gezeltet. Das war sehr gut. Und dann bin ich nach Hause gefahren und was war denn dann? Und dann war mir bei Kaffeekuchen bei der Schwiegermutter.
Ja, geil.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, was ist denn hier? Was ist denn? Ach ja, ist ja erst einmal. Habe ich total vergessen. War früher mal ganz wichtig. Ich kann mich noch erinnern, wie das wichtig war. Und das wurde wirklich sehr schnell immer unwichtiger. Das ist eine langweilige Pop-Veranstaltung geworden. Ja, ja. Für mich, also es, ich habe immer noch Freunde, die da sehr engagiert sind politisch. Und das ist auch wunderbar, aber das hat einfach, dieser Tag und dieses Engagement funktioniert nicht mehr zusammen, für mich nicht. Das hat sich total getrennt. Aber hey, also sollen sich die Leute amüsieren.
Alles nein, gut. Das auf jeden Fall, na klar. Wer geht denn wirklich noch tanzen am 1. Mai und hat die politische Botschaft im Kopf? So, das ist es ja nicht.
Aber es war in Kreuzberg ja wirklich lange so.
Ja, ja, klar.
Und es war wichtig. Und dann ist es, aber es ist halt das, was auch mit Kreuzberg passiert ist. Ne? Das ist jetzt einfach... Ist jetzt ein Ballermann. Oranienstraße ist Ballermann. Das ist unfassbar. Ja, aber weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das einfach so. Ist ja auch herausfordernd, ne? Dass man so bei so Veränderungen auch einfach dann sagt, hey, ja, es verändert sich. Und nicht immer da steht und sagt, nein, ich will das nicht. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will das nicht. Ja, das nützt nichts.
Ja,
ne?
Ja. Das ist aber auch schwierig, ne? den Grad zu finden. Ja, auch bei politischen Themen, wo man so merkt, ja, das war früher immer so, aber ist das der richtige Weg tatsächlich oder ist das nicht der richtige Weg? Und sich dann selber darin irgendwie immer wieder zu finden, das finde ich tatsächlich auch echt schwer.
Ja, manchmal ist es auch gar nicht, ist auch nicht richtig oder falsch, es verändert sich einfach, allein schon überhaupt anzuerkennen. Ja. Manchmal erwischt man sich dabei, wie man immer so in diesem, ich will das nicht, einfach überhaupt schon die Realität anzuerkennen, ist schon der erste Schritt, wie oft man das gar nicht macht. Und immer nicht so, nein. Ja.
Gibt es denn eigentlich etwas, oh, entschuldige.
Nein, bitte.
Gibt es denn etwas, ein Projekt oder irgendetwas, was du, wo du eigentlich sagst, das hätte ich, oder jemanden, mit dem du gerne mal gearbeitet hättest oder so, wo du sagst, oh, das wäre noch so ein Traum, und es muss gar nicht das Arbeitsmäßige sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Gibt es irgendeinen Traum, wo du noch sagen würdest, boah, das wäre noch irgendwie geil, das zu machen.
Ach, so viele. Ich weiß gar nicht. Viele Sachen. Also, was ich tatsächlich, glaube ich, vermisst habe beim Arbeiten, ist, ich hätte gerne mal so viel gedreht, dass ich beim Drehen wirklich frei gewesen wäre. Das war nie so. Dafür habe ich zu wenig gedreht. Das heißt, ich war immer dieses ganze Nebenschauplatz, ne? Dass man irgendwie erstmal sich beweisen muss und dann so aufgeregt ist und wer ist das und so. Das gehört ja auch zu unserem Beruf. Das tut man natürlich immer so, als wäre das nicht, aber es ist ja so. Und je länger man was macht, so wie es mir jetzt beim Sprechen geht, da habe ich das dann nicht mehr. Weil ich einfach dann wirklich auch dann, egal wer kommt, man sagt, ja, klar, kannst du es irgendwie so oder so oder so machen, aber ich bin da frei und bin mit mir selber cool. Und das hatte ich dann nicht. Und das finde ich schade. Das hätte ich gern für mich selber irgendwie so. Und weil dann hätte ich mich gerne mal ausprobiert. Ja, was vielleicht, wer weiß ich, was da passiert wäre. Genau.
Ich kann die Frage auch anders stellen.
Ja.
Stell dir vor, du hast morgen gar keine Verpflichtungen mehr. Und sei es finanzieller Natur oder auch Bindungsnatur. Also wenn dich jetzt bei irgendetwas die Familie verpflichtet, eigentlich zu Hause zu sein oder so, würdest du eigentlich das immer noch machen, was du gerade machst? Würdest du was anderes machen? Wenn man wirklich so, man macht morgen auf und man weiß, ich habe nichts mehr zu verlieren, und zwar, weil ich alles so habe, was ich brauche, was würdest du machen?
Ich würde auf jeden Fall ich würde so ein Silent Retreat machen. Das ist das, was ich schon lange machen will. Ich würde mich irgendwie in irgendwelche Natursachen verpieseln und da unterwegs sein. Ich würde so, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, aber ich würde gerne mal mich überhaupt fragen können, ob ich mich das trauen würde, diesen Creston Trail von Kanada nach Mexiko.
Ah, okay.
Also, vielleicht würde ich es mich nicht trauen. Ich weiß nicht. Aber so in diese Richtung.
Cool.
Ich würde, ich glaube, in die Natur und weg. Und vielleicht mit mir allein oder mit wenig Menschen und mit viel Getier und Pflanzen oder so. Den Job finde ich aber tatsächlich einen, der mir das ermöglichen könnte. So. Cool. Um das zu finanzieren, meine ich.
Ja, ja, klar. Ja. Aber das ist ja tatsächlich, ich finde es gerade einfach nur sehr, sehr interessant, wenn man viel mit Sprache zu tun hat, irgendwie zu sagen, eigentlich wäre es doch mal geil, wenn es stille wäre, oder?
Stimmt.
Das einfach, ja, das finde ich sehr schön, finde ich sehr sympathisch.
Naja, ne, das, was man viel macht.
Genau.
Das ist ja auch oft dann, es ist halt wahnsinnig geschult, ne? Es ist wahnsinnig sofort verfügbar. Wobei, das gehört ja auch zu mir. Ich bin auch ein mitteilsamer Mensch. Ich erlebe auch Dinge und habe dann das Bedürfnis, das jemandem zu erzählen. Es gibt ja auch Leute, die erleben Dinge und müssen das gar nicht machen. Aber ja, vielleicht vielleicht genau deshalb ist das wie so ein bisschen ein Ungleichgewicht. Wenn man das eine so viel macht, dann muss man die andere Seite auch mal stärken oder so.
Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe das ja auch, das Bedürfnis, wenn ich arbeite relativ viel zu Hause gerade und allein. Und da habe ich relativ viel Stille, aber ich beballer es im Moment immer mit viel Podcast hören und so weiter. Ich habe selten Stille, aber ich weiß es auch, wenn man halt viel aufnimmt an einem Tag, wenn man die ganze Zeit irgendwie 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden irgendwo im Studio hockt, dann gibt es ja fast nichts Schöneres, als mal kurz nach Hause zu kommen. Ja. Einfach mal so, für mich ist das halt das Kochen dann. Dann komme ich damit das so runter, weil ich weiß, ja, ich habe dann Kopfhörer auf, meistens Musik, aber ich bin ja für mich und dann werden die Zwiebeln geschnitten und angebraten und dann riecht es gut und was ganz anderes erstmal machen.
Ja.
Ja. Du hast einen Text mitgebracht.
Oh ja.
Ja, was ist das für ein Text? Ja, vielleicht hast du Glück und ich ziehe nochmal das Kabel raus. Und dann ist auch wirklich vorbei.
Also das war ja lustig, dieses bring einen Text mit, der dir was bedeutet oder sowas hast du geschrieben. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und habe gedacht, das geht nicht.
Ja.
Weil ich glaube, ich habe Bücher wie Musik. Es sind Phasen. Es sind Phasenbücher.
Ja, cool.
Und jetzt musste ich irgendwie, also krasserweise habe ich dann rausgefunden, dass ich in den letzten Jahren keine Phasenbücher mehr habe. Ja. Das ist dann, glaube ich, auch Teil des Jobs.
Liest du denn überhaupt noch privat?
Sehr selten.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja fast das.
Genau. Ja. Im Urlaub und liest dann auch schöne Bücher, aber ich habe jetzt gar nicht mehr eins gehabt, wo ich so denke, wow. Ich weiß nicht, vielleicht ist man aber auch in jüngeren Jahren, weil man so sehr in der Entwicklung ist, vielleicht dann noch so wie, also mehr wie ein Schwamm oder so.
Ja.
Also habe ich jetzt aus den Phasen, ich weiß nicht, ich habe einfach das genommen, von dem ich dachte, ich habe diese Phase hervorgehoben. Mhm. Genau.
Das heißt Bunt sprechen.
Das heißt Bunt sprechen und ist von Tom Robbins. Von dem habe ich, glaube ich, 6 Bücher da so gelesen. Und den habe ich sehr gefeiert. Und ich finde ihn auch heute noch cool. Es ist geil, jetzt eigentlich ist es irgendwie voll 80er oder Anfang 90er. Ich weiß gar nicht, wenn es erschienen ist. Der ist so.
Ich stehe auf jeden Fall einen D-Mark-Preis drauf.
Das ja, sehr
schön.
Stimmt.
Ja, sehr schön.
Geil.
9 D-Mark 80.
Genau.
Geil.
Also der ist so voller Blut, der ist so mega lebendig, der ist so satt und lustig und ich kann nicht die Story dieses Buches erzählen, weil es darum eigentlich, glaube ich, nie ging, warum ich es gelesen habe, sondern seine Art, es ist so sehr lebendig.
Ich finde auch den Untertitel schön, sowas wie eine Liebesgeschichte.
genau. Ja, der hat ganz viele lustige Bücher geschrieben.
Cool. Hast du da eine bestimmte Stelle oder einfach den Anfang?
Genau, ich habe gedacht, ich fange einfach vorne.
Perfekt.
Wie viele Seiten soll ich denn lesen?
Mach doch nach deinem Gefühl. Ich sitze hier und.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht, mach bis hier.
Ja, ist doch
gar
cool.
Nicht so lang.
Genau.
Und wir schneiden nicht?
Nee.
Habe ich dir schon gesagt, wie kacke ich das finde? Ist ja prima vista quasi.
Im Endeffekt, ja.
Ohne Publikum.
Ich bin ein bisschen Publikum.
Sehr gut. Das ist der Champagner schuld, Leute. So, Buntspecht von Tom Robbins. Ich fange an, oder?
Ja.
Prolog. Falls diese Schreibmaschine es nicht schafft, nun zum Teufel, dann ist es nicht zu schaffen. Dies ist eine brandneue Remington SL3. Die Maschine, die die Frage beantwortet, was ist schwerer, die Brüder Karamasow lesen zu wollen, während man Stevie Wonder Platten anhört oder auf den Tasten einer Schreibmaschine nach Ostereiern zu suchen. Diese Maschine ist die Kirsche auf dem Cowgirl. Die Frikadelle, die dir von der Genie-Kellnerin serviert wird. Die Kaiserin-Karte. Ich spüre, dass der Roman meiner Träume in dieser Remington SL3 steckt, auch wenn sie viel schneller schreibt, als ich buchstabieren kann. Und ungeachtet der Tatsache, dass mein Tippfinger vorige Woche von einer riesigen Landkrabbe gezwickt wurde. Die Kleine spricht beim leisesten Anstoß elektrischen Shakespeare und rattert eine Seite runter, wenn man sie nur mal scharf ansieht. »Was erwarten Sie denn von einer Schreibmaschine?«, fragte der Verkäufer. »Etwas mehr als Wörter«, antwortete ich. »Kristalle. Ich möchte meinen Lesern Armladungen von Kristallen schicken, manche davon in den Farben von Orchideen und Päonien, andere mit der Gabe, Funksignale aus einer verborgenen Stadt zu empfangen, die halb Paris, halb Coney Island ist.« Er empfahl mir die Remington SL3. Meine alte Schreibmaschine hieß Olivetti. Ich kenne einen ungewöhnlichen Jongleur namens Olivetti, weder verwandt noch verschwägert. Und doch gibt es eine Ähnlichkeit zwischen dem Jonglieren und dem Dichten auf einer Schreibmaschine. Wenn man einen Schnitzer macht, tut man so, als gehöre es eher zum Kunststück. Das ist der Trick. In meinem Schrank, fest hinter Schloss und Riegel, habe ich die letzte Flasche Anais Nin, Green Nabel, die vor der Revolution aus Punta del Visionario herausgeschmuggelt wurde. Heute Abend werde ich ihr den Korken ziehen. Ich werde 10 Centi davon in eine reife Limone spritzen, wie es die Eingeborenen tun. Ich werde saugen und anfangen. Wenn diese Schreibmaschine es nicht schafft, ich schwör's, dann ist es nicht zu schaffen. Erste Phase. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, einer Zeit, in der die westliche Zivilisation zu rasch zur Neige ging, um es sich wohl sein zu lassen, und doch wieder zu langsam, um richtig aufregend zu sein, hockte fast alle Welt auf der Kante eines immer teurer werdenden Theatersessels und wartete, je nach persönlicher Neigung, in Furcht, Hoffnung oder Langeweile darauf, dass etwas Bedeutsames passierte. Dass etwas Bedeutsames passieren musste, war klar. Schließlich konnte sich nicht das gesamte kollektive Unbewusste darin irren. Aber was würde es sein? Und würde es Apokalypse oder Erneuerung bedeuten? Die Kur gegen Krebs oder den nuklearen Knall? Eine Veränderung des Wetters oder eine Veränderung im Meer? Erdbeben in Kalifornien, Killerbienen in London, Araber an der Effektenbörse, Leben aus dem Reagenzglas oder ein UFO auf dem Rasen des Weißen Hauses? Würde der Mona Lisa ein Schnurrbart sprießen? Würde der Dollar pleite machen? Christliche Enthusiasten des Szenariums von der Wiederkehr des Herrn waren überzeugt, dass nach einem bangen Intervall von 2000 Jahren bald auch der andere Schuh fallen würde. Und 5 der bekanntesten Spiritisten jener Zeit, die sich im Chelsea Hotel versammelt hatten, sagten voraus, dass Atlantis bald wieder aus den Fluten auftauchen würde. Hierzu meinte Prinzessin Leigh Cherry: Es gibt 2 verlorene Kontinente. Einer von ihnen war Hawaii, genannt Mu, die Mutter. Seine Gipfel ragen noch immer in unsere Sinne. Es ist das Land von Slapdance, Fischermusik, Blumen und Glück. Es gibt 3 verlorene Kontinente. Einer von ihnen sind wir, die Liebenden. Was immer man von Prinzessin Leigh Cherrys Gedanken über die Geografie halten mochte, man musste ihr zustimmen, dass das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts eine raue Zeit für Liebende war. Es war eine Zeit, da Frauen sich offen gegen die Männer empörten, eine Zeit, da Männer sich von einer Frau verraten fühlten, eine Zeit, da es den romantischen Beziehungen so erging wie dem Eis im Frühling und viele Kindlein auf zerklüfteten und ungastlichen Schollen strandeten. Niemand wusste mehr etwas mit dem Mond anzufangen. Sowas wird immer rausgeschnitten sonst.
Mach gesetzt.
Lassen Sie uns eine gewisse Nacht im August betrachten. Prinzessin Leigh Cherry starrte aus ihrem Dachbodenfenster. Der Mond war voll. Der Mond war so aufgeschwemmt, dass er jeden Moment umzukippen drohte. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und finden den Mond bäuchlings auf dem Boden Ihres Badezimmers liegen, wie Elvis Presley, selig vergiftet durch Bananasplitz. Es war ein Mond, der eine Mu-Kuh zu wilder Leidenschaft aufwühlen konnte. Ein Mond, der den Teufel in einem Hoppelhäschen erwecken konnte. Ein Mond, der Luke Nuts in Mondsteine, Rotkäppchen in den großen bösen Wolf verwandeln konnte. Mehr als eine Stunde lang starrte Lee Cherry in das Himmelsmandala. Hat der Mond einen Zweck? Erkundigte sie sich dann bei Prince Charming. Prince Charming tat so, als habe sie eine törichte Frage gestellt. Vielleicht hatte sie das. Die gleiche Frage an die Adresse der Remington SL3 gerichtet, entlockte dieser die folgende Antwort. Albert Camus hat geschrieben, die einzig ernste Frage sei, ob man sich umbringen soll oder nicht. Tom Robbins hat geschrieben, die einzig ernste Frage sei, ob die Zeit Anfang und Ende hat. Camus ist eindeutig mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen und Robbins muss vergessen haben, den Wecker zu stellen. Es gibt nur eine ernste Frage. Und die lautet, wer kann die Liebe bleiben machen? Beantworten Sie mir dies und ich will Ihnen sagen, ob Sie sich umbringen sollen oder nicht. Beantworten Sie mir dies und ich will Sie über Anfang und Ende der Zeit beruhigen. Beantworten Sie mir dies und ich will Ihnen verraten, welchen Zweck der Mond hat.
Das ist total schön. Das ist unglaublich dicht.
Ja, krass. Es ist mega. Das ist so ein Feuerwerk.
Ich wollte gerade sagen, der haut ja raus ohne Ende.
Ja, ja, die ganze Zeit. Und wahnwitzige Stories. Aber das kommt immer wieder vor in dem Buch, die Liebe im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts zum Bleiben bewegen. Das finde ich so schön. Also, obwohl das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts vorbei ist. Wie man die Liebe zum Bleiben bewegen kann.
Das ist sehr schön. Wir trinken jetzt einfach noch ohne Mikro weiter.
Genau.
Und danke, dass du vorbeigekommen bist.
Sehr gerne.
Das war sehr schön.
Das war Vera Telz und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten. Hörgestalten.